Wie unabhängig ist der deutsche Videospieljournalismus? Mit der Frage habe ich mich im Report Independence Play beschäftigt und für den Artikel im Jahr 2023 mit Videospieljournalistinnen und Journalisten gesprochen und verschiedene Online-Medien untersucht. Außerdem habe ich mir publikumsfinanzierte Podcasts und Blogs angeschaut, die teilweise ganz anders funktionieren als klassische Zeitschriften oder Online-Magazine. Und ich habe nachgeforscht, ob solche Angebote möglicherweise unabhängiger über das Thema Videospiele berichten können. Mein Name ist Max, ich bin unter anderem freier Journalist und Autor von Independence Play und wie ihr hören könnt, gibt es den Report jetzt nicht nur zum Lesen, sondern auch als Podcast. Der Podcast ist dabei in 5 Folgen gegliedert und fasst die wichtigsten Ergebnisse aus den verschiedenen Kapiteln aus der Arbeit zusammen und ergänzt mir das Ganze um persönliche Anekdoten oder Hintergründe, die es jetzt nicht in den schriftlichen Report geschafft haben. Praktisch ist das eine kommentierte Ausgabe. Den ganzen Report findet ihr aber auch unter dem Link in den Shownotes. In der ersten Folge geht es darum, wie ich überhaupt auf die Idee zu dem Projekt kam, wie ich bei der Recherche unterstützt wurde und wie die ganze Recherche überhaupt ablief. Viel Spaß euch! Ja, ich habe schon lange Interesse am Videospieljournalismus, weil ich auch einfach selbst Zocker bin und daher auch als Kind schon früher super viel in Zeitschriften rumgeblättert habe und selbst dann auch später als freier Journalist für ein paar Videospielmagazine, Tageszeitungen und sonstige Medien über Videospiele geschrieben habe. Also ich kam mit dem Thema auch selbst immer wieder in Berührung und ich hatte da immer mehr das Gefühl, dass im Videospieljournalismus irgendwas nicht so ganz sauber oder richtig läuft. Nicht immer, aber immer häufiger, dass ich mich bei Artikeln aufgeregt habe, wie die formuliert sind, dass ich immer das Gefühl hatte, da ist vielleicht eine große Nähe zu Entwicklerinnen und Entwicklern von Videospielstudios und dass sich dieses ganze System immer sehr an der Grenze befindet, seine Unabhängigkeit zu verlieren bei der Berichterstattung. Dass man also als Videospieljournalist oder Journalistin, da schließe ich mich ja auch nicht aus, immer aufpassen muss, dass man eine kritische Distanz zu dem bewahrt, über das man eigentlich berichtet. Genau, und aus diesem Grund oder aus, ja, das war so der Punkt, warum mich das schon immer beschäftigt hatte und warum ich dachte, ich würde auch gerne mal was drüber schreiben, gerade wie es in Deutschland mit dem Videospieljournalismus aussieht, weil ich auch das Gefühl hatte, dass diese Grenze, über die ich gerade gesprochen hatte, immer häufiger überschritten wird. Bei einem Gefühl wollte ich das aber nicht belassen und als ich dann vom Greenhouse Fellowship gehört habe, dass ich mit dem Thema unabhängige Berichterstattung beschäftigt hatte, habe ich mich mit dem Thema einfach beworben, wurde angenommen und bekam dann für die Dauer von 3 Monaten im letzten Jahr eine finanzielle und inhaltliche Unterstützung bei der Entstehung des Reports zum Thema unabhängiger Videospieljournalismus in Deutschland. Denn so ehrlich muss man auch sein, ohne so eine Unterstützung hätte ich den Report neben meinem Job gar nicht machen können. Deswegen bin ich da auch sehr dankbar drum. Das Fellowship ist dabei ein Angebot im Crow Greenhouse, dem Zentrum für gemeinnützigen Journalismus und Medienvielfalt von Netzwerk Recherche und ermöglicht wurde das Fellowship von der Schöpflin Stiftung. Aber jetzt mal direkt zur Recherche an sich und wie ich eigentlich damit dann angefangen habe. Ich habe mich dann natürlich über alle möglichen Themen eingelesen und 2 Sachen, die einem dann schon relativ schnell auffallen, ist, dass dieses Problem der Grenzüberschreitung, der vielleicht Einflussnahme durch die Videospielbranche auf Journalismus, ist jetzt kein Thema, das es seit gestern erst gibt. Es ist auch kein Thema, das nur Deutschland betrifft, sondern dass es auch international, gerade in amerikanischen Medien, schon seit Jahrzehnten immer über beispielsweise Pressereisen berichtet wird und wie nah man da Entwicklerinnen und Entwicklern von Studios kommt, wie unabhängig das noch sein kann. Und das Zweite ist, dass ganz viele Probleme, die in dem Report angesprochen werden, zwar spezifische Komponenten haben, die man so nur im Videospieljournalismus findet, aber viele Probleme, auch durch die Digitalisierung, sind Probleme, die ein Fachjournalismus allgemein heute hat. Das muss man vielleicht immer als Kontext noch dazu oder hinzufügen. Was das Thema jetzt aber gerade heute so akut macht, ist, dass man ja auch immer, auch in Deutschland, ich erinnere jetzt mal an 4Players, auch viele kleinere Magazine, das Game-Magazin, Wasted, dass man immer viel von Medien gehört hat, die eben geschlossen haben, die nicht mehr weitermachen könnten, aus unterschiedlichsten Gründen. Das gibt es übrigens auch in Amerika. Zuletzt war recht prominent, dass die Washington Post ihren Videospiel-Investigativ- oder allgemein Videospielabteilung Launcher, hieß die, geschlossen hatte. Und das ist ein Problem, das seit einigen Jahren sich auch gefühlt, wir sind ja noch nicht in der in der schlussendlichen Recherche gefühlt immer mehr zugespitzt hat und das auch Sachen waren, die dann bei der Recherche immer wieder aufgeploppt sind, dass wir so eine Diskrepanz haben zwischen, es gibt immer weniger Möglichkeiten für großen Videospieljournalismus, es werden immer weniger Angebote und hat das aber auch am Ende einen Einfluss auf die Qualität. Was dahingegen dann ein bisschen paradox ist, ist, dass die Relevanz von Videospielen gleichzeitig immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also ganz klassisch haben wir Videospiele, greifen heute in viel mehr gesellschaftliche Teilbereiche ein und auch mit dem Feld von Serious Games, da werden auch einige im Report genannt, haben wir Spiele, die sich mit historischen Kontexten beschäftigen, die aufarbeiten oder auch sogar in der Therapie eingesetzt werden, beispielsweise bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen. Und das ist ein Thema, das jetzt sich immer mehr aufbreitet und gleichzeitig haben wir einen Videospieljournalismus, der immer weiter zusammenschrumpft auf dem Papier. Und das ist ja auch eine Diskrepanz, die vielleicht an sich schon problematisch ist. Deswegen wollte ich auch mit möglichst vielen deutschen Videospieljournalisten und Journalisten aus unterschiedlichen Bereichen sprechen, um diese Probleme, die ich jetzt so ein bisschen angeführt habe, auch nochmal zu fassen und was beschäftigt denn andere Videospieljournalisten und Journalisten selbst an so einem Thema und wie schätzen die diese Unabhängigkeit ein? Und ein zweiter Punkt, der auch in der Recherche eine große Rolle spielt, sind publikumsfinanzierte Angebote. Also im Gegensatz zu den reichweitenstarken Angeboten, die ihr wahrscheinlich häufig als Magazine auch im Zeitschriftenregal seht oder ja, Player wie, ich sag mal, PC Games oder GameStar, gibt es natürlich auch noch kleinere Angebote, die ganz interessant sind, weil die explizit immer betonen, dass sie eine unabhängige Berichterstattung oder in den meisten Fällen eine unabhängige Berichterstattung vorleben. Und das ist aber praktisch der zweite Teil, auch dort mit Gründern und Gründerinnen zu sprechen, wie sind diese Angebote aufgebaut und können die tatsächlich unabhängiger über das Thema berichten als andere Angebote. Wie ich das genau gemacht habe mit der Recherche, da kommen wir gleich zu, aber ich möchte euch noch einen kleinen Ausschnitt, das mache ich auch in jeder Folge, einen kleinen Ausschnitt aus dem schriftlichen Report vorlesen, damit ihr so einen Eindruck bekommt, was da alles drin steht und danach kommen wir zu den Grundlagen der Recherche. Der Ausschnitt heute ist übrigens direkt der Anfang des Reports, damit ich euch nicht sofort irgendwo reinwerfe. Also das könnt ihr auch lesen, wenn ihr den Report dann in schriftlicher Version anfangt zu lesen oder wenn ihr Lust habt. Den Link gibt es wie gesagt in den Shownotes. Zwischen Jacken und Koffern von Games-EntwicklerInnen liegt in einer Abstellkammer auf der Computerspielmesse Gamescom ein Diktiergerät vor der Journalistin Lea Irion auf dem Boden. Der kleine rechteckige Raum mitten auf dem Messegelände in Köln ist eine der wenigen Möglichkeiten, dem Stimmgewirr tausender BesucherInnen zu entgehen und in Ruhe über Videospieljournalismus zu sprechen. Es ist ein ungewöhnliches Setting, aber Lea Irion macht auch keinen gewöhnlichen Journalismus über Spiele. Klassische Tests oder Kaufempfehlungen zu Videospielen, wie sie in der traditionellen und anzeigenfinanzierten Videospielfachpresse seit Jahrzehnten üblich sind, verfasst sie eher selten. Stattdessen beschäftigt sie sich mit einem vietnamesischen Blockchain-Spiel oder schreibt darüber, wie ein Plüschpenis die Gamescom 2022 rettete. Und das meist in Podcasts oder auf Blogs, die sich zu großen Teilen oder gänzlich nicht durch Werbung, sondern durch ihr Publikum finanzieren. Dass es solche Angebote neben dem werbefinanzierten Videospieljournalismus gibt, der nach wie vor einen Großteil des spielenden Publikums im Netz oder am Zeitschriftenregal erreicht, hat mit einer sich veränderten Videospiellandschaft und einem Bedürfnis nach unabhängigem Journalismus zu tun. Ja, wie lief dann die Recherche zu dem Report ab? Eine detaillierte Auflistung beispielsweise von den Videospieljournalisten und Journalisten, die ich interviewt habe für den Report, findet ihr im Report selbst. Die werde ich jetzt hier nicht alle nochmal ausführen, aber da gibt es auch Informationen, wie sich die Gruppe zusammensetzt. Was ich hier kurz nochmal anmerken möchte, sind so die Rahmenbedingungen. Ich habe versucht, wie gesagt, eine breite Palette an Journalistinnen und Journalisten für den Report zu bekommen. Insgesamt gingen 31 Anfragen raus, 13 meldeten sich zurück. Und 11 Interviews wurden schlussendlich geführt. Was bei der Zusammensetzung der Gruppe auffällig ist, ist, dass wir relativ viele, in dem Fall Gründer von publikumsfinanzierten Angeboten dabei haben und freie Journalistinnen, weniger Festangestellte, obwohl auch Chefredakteure von größeren Magazinen dabei sind. Das ist ein bisschen schade und wirkt jetzt vielleicht im Kontext des Podcasts ein bisschen ja, shady, wenn gerade festangestellte RedakteurInnen, die prinzipiell mehr in der Kritik stehen in dem Report, also auf dem Papier erstmal, das ist ja keine Vorverurteilung, dass die sich aber weniger zurückmelden. Dazu muss man aber auch sagen, dass sich sowas auch da mit erklären lässt, dass die meistens in großen Redaktionen arbeiten, wo man sich vielleicht auch erstmal abspricht, was man sagen kann, dass man vielleicht auch Angst hat, dann in dem Sinne was Falsches zu sagen. Das will ich auch gar nicht kritisieren, das finde ich nachvollziehbare Gründe. Was man auf der anderen Seite auch dazu sagen muss, ist, dass wir natürlich niemanden irgendwie forcieren oder forciert hätten, spezifisch über eine Redaktion zu sprechen, sondern eher über die allgemeinen Erfahrungen als Videospieljournalistin oder Journalist. Und es hätte auch die Möglichkeit gegeben, sich komplett anonymisiert zu äußern, was es im Report auch in einem Fall gab. Von daher das nur als Einordnung, wie diese Interviews zustande kamen. Die Ergebnisse sind dadurch auch der kleinen Zielgruppe, aber auch wie sich die Zielgruppe zusammensetzt, nicht repräsentativ, aber können schon mal einen ersten Überblick über bestimmte Themenbereiche geben. Die Interviews selbst müsst ihr euch vorstellen, das war jetzt am ehesten ein unstrukturiertes Leitfadeninterview, wenn man es jetzt aus Forschungsperspektive formulieren möchte. Das bedeutet aber auch, ich saß da mit Fragenkomplexen und Themenbereichen, wie zum Beispiel Pressereisen, Transparenz, Trennung von Werbung und Redaktion, die ich immer bei jedem Interview gerne abhandeln wollte, aber es gab auch Raum für einfach ein Gespräch, ein ganz normales journalistisches Interview, um einfach rauszufinden, welche Themen bewegen denn die GesprächspartnerInnen selbst bei sowas, und dafür gab es halt auch viel Freiraum, und es sind, in der Mitte ging jedes Interview so 40 Minuten, sind sehr ausführliche Gespräche gewesen, wo man auch viel rausziehen konnte. Das sind so die Grundlagen der Recherche, und in der nächsten Folge gehen wir dann tatsächlich ins Thema rein und starten mit den ersten Ergebnissen aus dem Report und gehen vor allem der Frage nach, was im Videospieljournalismus eine publizistische Abhängigkeit sein könnte und ob das eine ist, die auch den deutschen Videospieljournalismus beeinflusst, im wahrsten Sinne des Wortes. Bis dahin, macht's gut.